Und da geht's schon gleich los. Ja, wir warten, bis die Kamera läuft. Und das ist das Zeichen. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend hier in der Stadtbibliothek. Ich freue mich sehr auf den heutigen Programmpunkt. Wir machen nämlich eine Lesereise. Und ich habe die große Freude und das Privileg, hier mit zwei fantastischen Autorinnen zu stehen, die hier in Stuttgart ansässig sind und fleißig und viel schreiben. Das ist einmal die Sue Glanzner. Die hat heute vier Bücher mitgebracht, die wir uns hier im Laufe des Abends erlaufen werden. Und Nina Blajon ist heute auch mit dabei, hat auch vier Bücher mitgebracht. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, wir halten uns gar nicht so lange hier im Herzen der Bibliothek auf, denn das Programm ist happig. Wir haben heute 8 Stockwerke zu erlaufen miteinander. Ganz genau. Ich habe gerade schon gesagt, das ist der Cooper-Test der Bibliothek heute. Wir machen aber zwischendrin immer wieder Pausen zwischen den Seiten und lassen uns so ein bisschen erzählen von den beiden, warum sie die Bücher gewählt haben und was sie daran auch für ihr eigenes Schreiben bewegt. So. Seid ihr bereit? Alles klar, wir fangen an auf Ebene 1, folgen Sie uns einfach. Wir sind da, Ebene 1, Musik. Wir haben schon gelernt, man kann hier auch Musikinstrumente ausleihen. Sue, du hast dir ein Buch gewünscht für diese Ebene und ich finde es hochspannend und bin jetzt auch wirklich gespannt zu hören, warum du es gewählt hast und was da so dahinter steckt. Wir haben nämlich von Dieter Wiesner Michael Jackson, die wahre Geschichte. Ja, da habe ich echt geguckt, als ich es gesehen habe. Magst du mal erzählen, warum du das gewählt hast? Warum erstaunt dich das denn so? Ich hatte den nicht mehr so auf dem Schirm.
Ah.
Ja, ja. Und dann war er auf einmal wieder da. Ich stelle das mal hier hin. Warum hast du dir dieses Buch ausgesucht?
Ja, die Frage war, also nicht Bücher, die wir selbst geschrieben haben, sondern Bücher, die uns begleitet haben oder Geschichten, die uns begleitet haben oder inspiriert haben. Und ich gebe zu, Michael Jackson hat mich begleitet, seit ich 9 Jahre alt war.
Wow.
Ich weiß es noch wie heute, dass ich saß vorm Fernseher, es gab 3 Programme und es gab die Pepsi-Werbung, Michael Jackson Bad. Und ich war 9 Jahre alt und saß im Fernsehsessel und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, wer ist das, den heirate ich mal. Und meine Mutter sagte, das machst du, Kind, dann haben wir keine Sorgen mehr.
Es ist dann doch alles anders gekommen.
Leider, ja. Gut, hätte ich ihn geheiratet, hätte ich vermutlich mehr Sorgen gehabt als jetzt. Mhm. Kann man, also, ne, der arme Mann. Aber und fortan war mein Leben bestimmt von Michael Jackson. All mein Taschengeld floss in Michael Jackson. Ich habe zusätzlich jeden Samstag das Haus geputzt. Es floss auch alles in Michael Jackson. Mhm. Mein Zimmer war tapeziert mit Michael Jackson. Also es war alles Michael Jackson. Tatsächlich, bis ich... Oh, ich glaube, 20 war oder so.
Ja. Wow.
Völlig absurd. Meine Eltern wollten mich auch mal zu Wetten, dass schicken, denn ich wusste alles. Ich wusste sämtliche Vor-, Mittel- und Nachnamen all seiner Geschwister. Ich wusste, wie all seine Tiere heißen. Das habe ich alles vergessen mittlerweile. Und dann kam natürlich, und auch meine Liebe zu Disney ist tatsächlich auch ein bisschen Michael Jackson geschuldet, weil wir uns da sehr, sehr ähnlich waren. Und dann kam natürlich der große Skandal. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nee, das war der nicht. Mhm. Das auf gar keinen Fall. Mhm. Ich bin immer noch sehr davon überzeugt. Und dieses Buch von Dieter Wiesner, also das war sein Manager und Freund.
Ja.
Und das finde ich sehr spannend. Also ich wusste von dem Buch vorher gar nichts. Ich habe so eine Dokumentation gesehen bei der langen Michael Jackson Nacht auf Pro7.
Die du dir natürlich reingezogen hast, klar, als langjährige.
Natürlich, am nächsten Tag freigenommen. Ja. Und es war irgendwie zu seinem 10. Todestag oder so. Mhm. Und da war eine sehr lange Dokumentation eben auch mit diesem Dieter Wiesner. Und ich habe, glaube ich, 2 Stunden nur geheult und habe gedacht, oh Gott, ich hatte recht. Der arme Mann, die haben ihn umgebracht. Mhm. War alles ganz, und dann kam alles wieder und deswegen habe ich dann irgendwann dieses Buch gekauft.
Ja.
Ich wollte Dieter Wiesner auch einen Brief schreiben,
wow,
habe ich aber noch nicht, ich kam noch nicht dazu.
Also, man kann festhalten, die Geschichte von Michael Jackson, die hat dich richtig tief bewegt. Und zwar über Jahre, also über den Erfolg und dann eben auch das tragische Ende seines Lebens.
Ja, alles.
Ja, und
ich habe ihm auch mein erstes Kinderbuch gewidmet.
Wirklich?
Ja, steht da vorne drin. Das zweite war für Udo Jürgens und mein Papa.
Wahnsinn.
Okay.
Also, was hat das denn, also jetzt mal Musik und Schreiben, wie hängt das denn für dich zusammen? Weil das scheint ja da einen Zusammenhang zu geben.
Ja, ich muss vorausschicken, ich schreibe nie mit Michael Jackson Musik. Nie. Ich habe auch nie Dates mit Michael Jackson Musik, weil Michael Jackson Musik hat mich immer aus jeder Krise rausgerissen und es darf nie negativ besetzt werden, weder mit Arbeit noch mit Liebeskummer. Mhm. Also da bin ich, und ich, also wenn ich mit meinem Freund Auto fahre, es kommt Michael Jackson, drücke ich weiter. ist so, darf nie, ist nur meins. Aber mit Musik ist es tatsächlich bei mir so, wenn ich ein neues Buch schreibe, also ich habe die Idee und dann muss man diesen blöden Plot machen und das ganze doofe Zeug, das wie Hausaufgaben machen, aber ich kann auch nicht anfangen zu schreiben, bevor ich nicht den richtigen Soundtrack zu der Geschichte gefunden habe. Und ich weiß vorher nie, was der richtige Soundtrack ist. Also manchmal, einmal war es schon Cinderella von Disney, einmal war es irgendwas von Lady Gaga oder ich muss mir den selber zusammenstellen und es passiert zufällig. Also wenn ich dann irgendwas höre und mir die Geschichte, die ich schreiben möchte, die plötzlich in meinem Kopf aufploppt und losgeht, dann weiß ich, okay, das muss auf die Soundtrackliste von diesem Buch und erst wenn die fertig ist, kann ich anfangen zu schreiben, sonst läuft der Film nicht, den ich in meinem Kopf abschreibe. Das ist bei mir ganz krass.
Wie spannend, ja. Das sind genau die Einblicke, für die wir, glaube ich, heute auch alle hier sind, ja, mal so ins Gehirn von einer Autorin blicken. Das machen wir heute und das haben wir jetzt schon gemacht hier.
Habt ihr Schnaps dabei? Das ist manchmal wirklich strange.
Ja. Ich bin weiter gespannt, was uns noch so begegnet. Und würde vorschlagen, wir packen den Michael wieder ein und ziehen weiter. Das nächste Buch, das ist auch von dir.
Auch.
Und das schauen wir uns an auf der Ebene 2. Kinder. Ja?
Kinder.
Also, Felix.
Felix, Ebene 2. Wir sehen uns gleich.
Zwei. Genau, bei der Treppe. Bei der Lesetreppe. Willkommen auf der Kinderebene. Das ist eigentlich die coolste Ebene hier in der Bibliothek, finde ich. Weil hier darf man gemütlich sein, hier darf man stöbern. Hier weht auch so eine freundliche Luft, finde ich.
Also ich fühle mich,
hier darf man richtig rumlümmeln. Ich hätte die Sue gerade auch fast verloren, die war schon total begeistert, als sie hier rauskam. Ja, und dazu muss man halt auch sagen, okay, Kinder- und Jugendbücher, das ist halt auch total deine
meins.
Welt.
Ja, das ist meins. Da ist die Nina viel breiter aufgestellt. Ich bin da total Kinder.
Ja.
Nicht mal so Jugendbücher. Die gehen mir meistens auch ein bisschen auf die Nerven. Also sie zu schreiben. Lesen tue ich sie gerne, aber das Schreiben geht mir auf die Nerven. Deswegen, also Kinderbücher ist so ein...
Wie kam es zu dieser Liebe?
Du, ich habe alles ausprobiert und das ging mir am wenigsten auf die Nerven.
Was macht denn so Spaß an Kinderbüchern?
Mir macht an Kinderbüchern am meisten Spaß, dass, also erstens mal kann ich natürlich total rumspinnen und es ist mir völlig egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. Was ich aber trotzdem spannend finde, ist, mir hat mal eine Lektorin gesagt und da hat sie recht, du darfst dir wenn du ein Kinderbuch schreibst, dann darfst du dir alles ausdenken und du darfst dir auch neue Gesetzmäßigkeiten ausdenken. Also da kann eben ein Piratenschiff auch fliegen, das muss nicht auf dem Wasser schwimmen. Aber wenn du die Gesetzmäßigkeiten neu ausdenkst, dann muss der Rest auch logisch drauf aufgebaut sein, sonst wird nämlich dein Publikum, du hast nämlich das härteste Publikum der Welt, nämlich Kinder, sonst wird immer einer von diesen Kindern aufspringen und sagen, hä, das ist aber nicht logisch.
Ja, ist auch so. Das ist echt so.
Man kann auch, also ich sag mal, Erwachsenenpublikum, wenn ich jetzt total langweilig bin, dann gähnen die sich innerlich ein, verdrehen die Augen, aber bleiben höflich sitzen.
Absolut.
Kinder nicht. Die springen auf und sagen, hä, du, das ist mir langweilig, ich gehe lieber Plätzchen backen. Hatte ich schon mal, einmal.
Also Ehrlichkeit ist eine Qualität, die eine Sue Ganzner schätzt.
Total, ich bin leider auch viel zu ehrlich meistens.
Ich finde das sympathisch. Was hast denn du hier für ein Buch dabei?
Meins, eine Erstauflage.
Die unendliche Geschichte von Michael Ende in einer Erstauflage. Das ist nicht aus der Bibliothek, das kommt wirklich aus dem privaten Buchregal hier.
Das Buch 1098, willst du nur dazu sagen, steht drin.
Ja, steht drin, ich habe es kontrolliert. Ja. Die unendliche Geschichte, wie hat die dich und dein Schreiben bewegt?
Ich muss dazu sagen, als ich für hier dankenswerterweise von Nina gefragt wurde und man mir dann sagte, such dir 4 Bücher aus, habe ich gedacht, oh, es muss die unendliche Geschichte sein, aber bestimmt sitzen die jetzt in ihren Büros und denken, echt jetzt? Also geht's auch ein bisschen weniger plakativ? Es musste aber leider sein, weil, also, ja, wie fange ich jetzt an? Es gab tatsächlich als Kind ein Talent, das ich hatte, und das war nicht Schreiben, sondern mir war ein bisschen langweilig und ich habe mir mit 4,5 selbst das Lesen beigebracht. Wow. Meine Eltern haben das auch nicht gemerkt. Die haben das erst gemerkt, als ich plötzlich einen Papa aus der Zeitung vorgelesen habe und er sich sehr gewundert hat. Also habe ich fortan gelesen. Und was zur Folge hatte, dass als meine Freunde in der ersten Klasse mit 6 die einzelnen Buchstaben gelernt haben, habe ich tatsächlich die unendliche Geschichte gelesen. Und ich glaube, das sah total bescheuert aus, wie ich in meinem Kinderbett liege mit 6, mit diesem Schinken und dieses Buch gelesen habe. Und ich fand es damals schon ganz großartig und habe es immer wieder gelesen, das nächste Mal mit 8, dann mit 10, dann im Erwachsenenalter. Und als ich, ja, und mein erstes Kinderbuch kam tatsächlich raus bei Thienemann und ich war total stolz, weil ich dachte, oh Gott, ich stehe zwischen Michael Ende und Ottfried Preußler bei Thienemann. Und als ich dann für dieses erste Buch, also die Anna Apfelkuchen, das erste Kinderbuch war das, und die Anna Apfelkuchen sollte also auch in einem Wald leben. Und ich habe mir dann überlegt, wie machen Autoren denn, also wie suchen die sich Namen aus für Wälder oder Städte oder so. Und habe zufällig an dem Abend mal wieder das Hörbuch von der unendlichen Geschichte gehört. Und es ging um den See Brodelbrü. Mhm. Und mein Mitbewohner hat gerade gekocht. Ja. Und ich dachte, jetzt habe ich es gecheckt. Der See Brodelbrü, der macht gerade Eintopf. Und vermutlich war Michael Ende neben seiner Frau am Herd gestanden, hat gedacht, wie nenne ich denn jetzt diesen See? Und die hat gerade Eintopf gemacht. Und er hat gedacht, die Brühe brodelt, also heißt der Brodelbrü. Ich schwöre, es ist so.
Und ja, was für eine Lektion
oder?
Im Schreiben, oder?
So, und dann habe ich direkt zu meinem Mitbewohner gesagt, du, pass mal auf. Die Anna Apfelkuchen, die muss in irgendeinem Wald wohnen. Ich habe dir mal 10 Stück aufgeschrieben. Such mal einen aus, wenn du am besten findest. Und er hat gesagt, entschuldigt die Wortwahl, aber er hat es wirklich so gesagt. Er hat gesagt, nee, so tut mir leid, die sind alle scheiße, der muss ganz anders heißen. Und deswegen hieß er der ganz anders Wald, weil da alles ganz anders ist als woanders. Weil ich kurz davor herausgefunden habe, warum der See Brodelbrü heißt, wie er heißt.
Ja. Jetzt erklärt sich mir aber auch, woher deine blühende Fantasie kommt. Weil wer mit 6 Jahren schon die unendliche Geschichte wegverspart,
ist bescheuert.
Das sind jetzt deine Worte. Das sind deine Worte. Aber wir haben sie heute dabei, die unendliche Geschichte. Wirklich es ist ein Stück Weltliteratur, sorry.
Ja.
Ja.
Ich habe auch noch eine lustige Geschichte dazu dabei, so eine kleine Anekdote, wenn ich die noch.
Bitte.
Also hier, Aurin, ich habe es auch in klein noch mal am Hals hängen, das habe ich mir übrigens extra für heute gekauft, das kleine. Mein Ex-Freund wollte mir also was Gutes tun, weil ich ihm irgendwann mit Tränen in den Augen erzählt habe, ich war noch nie in den Bavaria-Filmstudios auf Fuchur gesessen. Also fuhr er mit mir nach München in die Bavaria-Filmstudios, hat mir direkt in diesem komischen Shop hier Aurin gekauft. Ich war total glücklich, laufe mit Aurin durch die Filmstudios, durch die wir in einer Führung in 1,5 Stunden gehetzt wurden mit weiteren gefühlt 4 Millionen Leuten. Was zur Folge hatte, als ich in den Raum mit Fuchur kam, saßen lauter Kinder drauf, die ihm auf den Ohren rumgetreten sind und und bis ich dran gekommen wäre, mussten wir schon wieder weiter.
Ach nee.
Und dann habe ich als Kinderbuchautorin gesagt, wieso dürfen eigentlich diese blöden Kinder immer alles zuerst? Die wissen gar nicht, wer das ist und sind ihm auf die Ohren gestiegen. Und dann habe ich gesagt, ich will hier nicht mehr mitmachen und habe mir wie ein 5-jähriges Kind das Ding vom Hals gerissen und bin nach Hause gefahren, ehrlich. Ich fahre da nie mehr hin.
Also diese Geschichte braucht ein Happy End. Ja, also fahr doch bitte nochmal hin.
Ja.
Zu Fuchur.
Die haben das jetzt aber neu gemacht. Ich glaube, Fuchur ist wieder, die haben den gewaschen. Glaube ich auch. Vielleicht.
So viel zum Thema unendliche Geschichte.
Ja.
Sie haben es vielleicht gemerkt, wir haben ja eigentlich 2 Autorinnen da heute. Die Nina Blajon, die sitzt da mit ihrem pinken Blazer vorhin. Das war eine sehr nette Geschichte, meinte sie auch. Ja, also die Sue und ich, wir sind so ein bisschen wie Barbie und Oppenheimer heute. Ja, die eine hier in pink und die andere hat den schwarzen Blazer an. Fantastisch. Ja. Nina wird jetzt an der nächsten Station zum Zuge kommen mit ihrem ersten Buch. Ich freue mich sehr drauf, hochspannend. Wir treffen uns auf Ebene 3. Ja, es geht also wieder ein Stockwerk weiter hoch. Ebene 3, Ebene Leben. Hier stehen viele Sachbücher rund um Sprache, Psychologie, Glauben, Menschliches, würde ich sagen, Leben halt. Und Nina, du hast dir hier ein Buch ausgesucht, das fand ich so spannend. Die geheimen Muster der Sprache heißt es. Ein Sprachprofiler verrät, was andere wirklich sagen. Was ist denn ein Sprachprofiler?
Ja, genau aus diesem Grund habe ich mir das Buch damals sofort gekauft. Ich fand das hochspannend. Es gibt welche, also es gibt wirkliche Spezialisten bei der Polizei, bei der Fahndung, die werten also in dem allereinfachsten Sinne erst einmal so Erpresserbriefe aus. Dann werten sie aus, auch wenn jemand eine Mail tippt, was sind da die Charakteristika? Was sagt diese Art der Sprache über den Täter? Wie grenzt man das ein? Also das ist sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt und ich war einfach erstaunt. Er stellt hier so die gröbsten Techniken vor, worauf man achtet. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass man Originalfälle erklärt bekommt. Also zum Beispiel von diesem Dagobert damals, der auch diese ganzen Erpresserbriefe geschrieben hat. Und es sich das nachher so ganz logisch auffächert. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, Sprache ist ein Teil der Identität. Also wir können uns da gar nicht verstellen. Und das fand ich auch sehr spannend. Ist auch fürs Schreiben wichtig, weil unsere Figuren haben ja auch ihre Sprachidentität. Und deshalb war es auch ein gutes Workbook.
Du nimmst mir jetzt total die Fragen aus dem Mund, weil ich wollte dich nämlich direkt fragen, ja, was hat das denn jetzt mit deinem Schreiben zu tun? Die Identitäten der Figuren, die Sprachidentitäten der Figuren. Denkst du dich da so richtig rein?
Ja, ich habe tatsächlich so, dass ich für jede Figur ein Sprachprofil erstelle.
Wow.
Also auch, welchen Wortschatz verwendet sie, wie viel Konjunktive verwendet sie. Das hat alles eine Bedeutung und das habe ich zum Teil, also man macht es als Autor, macht man ja viel intuitiv, weil es ist ja nicht die Erfindung solcher Spezialisten, das so einzuordnen, sondern die beobachten ja nur, wie wir Menschen ticken. Und die Sprache, das, was wir tun, die Sprache hat wirklich gestalterische Kraft im Sinne unserer Identität. Wir drücken uns dadurch auch aus und es spiegelt viel. Und es war einfach interessant, das mal den Spiegel umgekehrt zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich es mal so, jetzt mache ich mal so das Sprachprofil einer Figur. Das heißt,
ja,
wie viel Konjunktive würde sie nehmen, welche Art der Satzkonstruktion würde sie nehmen, um ihren eigenen Zwiespalt zu spiegeln und so. Mhm. Also man kann das komplett umdrehen und das finde ich immer hochspannend.
Cool. Das heißt, man kann deine Bücher jetzt dekodieren, anhand dieses Buches, ein wenig zumindest.
Kann man aber auch mit seinem Arbeitskollegen machen oder einfach mal zuhören, wie spricht jemand, wie drückt sich jemand aus. Und da geht es auch um Sachen wie Sprachmelodie, wie Sprachpausen. Also es ist hoch spannend, wie die Leute arbeiten.
Wahnsinn. Wir haben ja immer mal so ein bisschen Probleme mit dem Ton, merke ich gerade. Das spreche ich jetzt einfach mal ganz transparent aus, damit es einmal aus dem Raum ist. Ich bin mir sicher, Felix und Tobias kriegen das nach und nach in den Griff. So, haben Sie ein bisschen Geduld mit uns. Die Geheimmuster der Sprache, ein Sprachprofiler verrät, was andere wirklich sagen, von Patrick Rottler und Leo Martin. Also große Empfehlung von Nina Blajon. Ich glaube, ich behalte es einfach gleich und nehme es mit und leise mir aus. Kann mir vorstellen, dass das Buch jetzt Hochkonjunktur hat hier in der Bibliothek.
Es ist auch sehr unterhaltsam geschrieben. Also das sind zwei Autoren und die wirklich es auch witzig darstellen. Und was ich besonders toll finde, hinten gibt es noch einen Teil, wo man es wieder ein bisschen umdrehen könnte. Da erklären sie, wenn man jetzt überzeugend wirken möchte oder auch bei Verhandlungen, dann sollte man da und da und da drauf achten. Und das sind solche Kleinigkeiten, die kriegt man vor Jobinterviews nicht erklärt. Das ist wirklich toll.
Vielen, vielen Dank für diesen tollen Fund. Ist wirklich ein toller Fund. Ich schlage vor, wir gehen weiter. Auf Ebene 4, da haben sowohl Sue und auch Nina ein Buch sich ausgesucht. Da schauen wir dann gleich mal rein und dann läuft der Ton hoffentlich auch wieder gut. Also bis gleich. So. Willkommen im Galeriesaal. Das ist das Liebste von mir, wenn Menschen mich in Stuttgart besuchen. Ich nehme sie sofort mit in die Bibliothek und schleppe sie in den Galeriesaal, weil diesen Wow-Moment, ja, den beobachte ich einfach gern bei anderen. Das ist irgendwie immer wieder toll. Auch wenn man viel in der Bibliothek ist, so wie ich. Nina, du bist wieder bei mir und du hast auch hier auf dieser Ebene, ist es übrigens Ebene Wissen, ja, also hier stehen Bücher zum Thema Naturwissenschaft, Neurowissenschaft, Wissenschaften. Und du hast ein Buch mitgebracht, übrigens von zu Hause, weil das Exemplar, das hier in der Bibliothek ist, das sollte zwar schon längst abgegeben sein, ist es aber noch nicht. Ja? Also gut, dass du es hast. Und wer auch immer das Buch zu Hause liegen hat, zack, zack, in die Bibliothek damit. Das kostet. Wie ich ein Baum wurde. Wie ich ein Baum wurde. Und da darfst du mir jetzt erzählen, worum es in diesem Buch geht.
Ja, es ist ein völlig irres Buch. Es ist von dieser wunderbaren Naturkundenreihe. Und Naturkunden sagt ja schon im Titel, es ist Nature Writing. Also es ist ein Genre, das bei uns in Deutschland jetzt so langsam an Schwung gewinnt. Wir hatten diesen Bestseller H wie Habicht, wo eben Menschen auch über die Natur schreiben, reflektieren, sich auch wissenschaftlich damit beschäftigen, aber auch die persönliche Geschichte mit reinbringen. Und so ein Buch, ich bin so ein totaler Coverkäufer hier gewesen, ich habe einfach den Titel gelesen, dachte, wie ich ein Baum wurde. Okay, ich muss wissen, wer wird zum Baum und warum. Und die Autorin, die Sumana Roy, die hat ein Experiment gemacht. Sie hat irgendwo mal in ihren 50ern dürfte sie gewesen sein, wo sie angefangen hat zu schreiben. Da meinte sie, sie möchte aussteigen aus der Ereignishaftigkeit des Lebens, weil wir sind alle nur noch mit diesen Popcorn-Brains, wir sind nur noch am Wischen und ein Ereignis nach dem nächsten. Und sie hat das Experiment gemacht, sich in einen Baum zu verwandeln. Das heißt, in die Ereignislosigkeit einzutauchen, in die Baumzeit. Und das fand ich so ein toller Gedanke. Und sie fächert das in allen Variationen auf und beackert auch Mythen über Bäume, sagt, was die alten Philosophen dazu gesagt haben. Und ich muss Ihnen einfach den ersten Satz vorlesen. Also ich hab den aufgeklappt in der Buchhandlung und dachte, okay, du kommst mit. Baumzeit. Zuerst war es die Unterwäsche. Ich wollte ein Baum werden, weil Bäume keine Büstenhalter tragen. Also sie tastet sich so vor, was in ihrem Leben das Ereignishafte, das Anstrengende ist. Und sie hat eine humorvolle Art zu schreiben, eine tiefsinnige Art, aber auch eine ruhige. Also sie hat diese Baumzeit in ihre Sprache auch mit hineingenommen. Und wenn man das liest, man kommt in diese Baumzeit hinein. Sie hat dann so verschiedene Themen auch beackert. Da geht es auch nicht immer nur um Bäume, sondern auch zum Beispiel, was ich ganz bezaubernd finde, das Kapitel Blumen, die Frau als Baum. Das macht sie dann, aber dann auch Mädchen und Blumen, also Frauen und Blumen, wo sie dann ein bisschen reflektiert, warum Männer also so herkömmlich mit Bäumen verglichen werden. Bäume werden ja immer schöner, wenn sie alt werden, immer knorriger, immer stärker. Und Blumen welken und sie sind schwach und sie werden gepflückt. Und es hinterfragt nochmal so diese Denkmuster, die wir alle so automatisch haben mit diesen Vergleichen. Und ich musste dann dieses Buch mitnehmen in einem meiner Schreibkurse, Nature Writing. Wir haben im Wald geschrieben. Und dann haben wir folgendes Experiment gemacht. Es waren nur Damen dabei. Und ich habe gesagt, so, und heute machen wir bitte Gedichte, eure Männer als Blumen. Und das war so ein Game Changer, weil alle sich so, hä, was, wie, Männer und Blumen. Und es hat im Endeffekt so Spaß gemacht, Männer mit Blumen zu vergleichen. Und war aber was völlig anderes. Und es zeigte so ein bisschen, wie eingefahren wir in solchen Ereignismustern sind, in solchen Denkmustern, in Bildmustern, die wir einfach weitergeben. Und das finde ich einfach spannend. Sie hinterfragt das alles in Baumzeit.
Wie toll ist das denn? Jetzt verstehe ich, warum das Buch noch nicht wieder zurück in der Bibliothek ist.
Das ist die Baumzeit.
Alles Sinn. Das ist die Baumzeit, ja, absolut. Und das finde ich jetzt so spannend, weil wir haben dich ja gerade gehört mit dem Sprachprofiler und das ist ja auch nochmal so eine andere Art, so auf Sprache zu gucken und das irgendwie so zu durchdringen. Ich erkenne ein Muster ein wenig. Ja. Also Nina Blajon, denkt gerne sich tief rein. Sehr, sehr cool, wie ich ein Baum wurde. Vielen Dank für diesen tollen Fund. Gerne. Wir machen den fliegenden Wechsel. Su, wo bist du? Auch du hast ein Sachbuch.
Ja.
Ein Sachbuch dabei und dieses Buch, das existiert erst seit dir hier in der Bibliothek. Also
schlimm genug.
Vielen Dank. Es heißt Blind Dates,
ja.
Aber nicht mit irgendwem, sondern das große Buch der Haibegegnungen. Es ist ein Buch zum Thema Haie. Und da darfst du jetzt gerne mal erzählen, wie kamst du denn auf das Thema Haie und was bewegt dich daran?
Wie kam ich eigentlich auf das Thema Haie? Ich habe bei einer Hochzeit von einer Freundin habe ich jemanden kennengelernt, der mir, keine Ahnung, nach dem fünften Glas Wein sagte, hey Su, du bist Kinderbuchautorin, könntest du mir einen Gefallen tun und mal ein Buch über Haie schreiben? Und ich habe gedacht, was? wieso denn über Haie? Und dann hat er gesagt, oh ja, weil die sind vom Aussterben bedroht und das ist alles ganz schlimm und ist auch schlimm für uns. Und dann sage ich, ja, aber wieso denn ein Kinderbuch ausgerechnet über Haie? Also nee. Und er hat dann was recht Schlaues gesagt. Er hat gesagt, du, weil ich denke, wir sollten anfangen, das den Kindern zu erklären, dass es nicht 5 vor, sondern 5 nach 12 ist, was die Haie betrifft. Denn es geht nicht nur um den Hai an sich. Und ja, jetzt kommt der eine Satz, den ich dann auch in der Schule immer sage, wenn ich den Kindern mein Haibuch, das dann tatsächlich entstanden ist, vorstelle. Was keiner auf dem Zettel hat, wenn der Hai stirbt, dann sterben auch wir. Da muss man ein paar Mal um die Ecke denken, es ist aber so.
Nimm uns mit.
Wenn der Hai stirbt, stirbt auch das Meer, denn der Hai ist Müllabfuhr und Polizei im Meer. Und der Hai hatte, bevor der Mensch kam, keinen natürlichen Feind. Das heißt, der ist im Meer der sogenannte Super Predator. Und der passt einfach auf, dass die Nahrungskette im Meer, dass da alles weiter funktioniert. Und ich kürze es jetzt mal ab. Also in der Schule mache ich immer so ein Rategame draus, da haben wir Zeit. Wenn ich es abkürze, dann ist es tatsächlich so, wenn oben der Hai weg ist, und leider ist er das bald, dann kommt alles so durcheinander, dass am Ende im Meer nur noch Algen übrig bleiben, die den ganzen Sauerstoff aufbrauchen. Und was wir nicht auf dem Zettel haben, ist, dass wir immer sehr auf die Bäume achten, was auch gut ist. Dafür haben wir dann Nina, die schreibt dann die Baumbücher, wegen unseres Sauerstoffs. Was aber kaum jemand auf dem Zettel hat, ist, dass 70% unseres Sauerstoffs aus dem Wasser kommen, aus dem Meer. Was mich am meisten erschreckt, ist, dass ich in der Schule jedes dritte Mal von Lehrern gefragt werde, sind Sie sicher, 70%? Ja, das wurde ich schon so oft gefragt, dass ich es so oft recherchiert habe, dass ich ganz sicher bin. Und dann habe ich also dieses Haibuch, also gut, dann habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich ein Haibuch. Also der hat mir das die ganze Nacht erklärt und mit noch mehr Wein und ja. Und am Ende habe ich gedacht, okay, ich schreibe ein Haibuch und rette die Welt. Und dann hat er gesagt, ich denke, wir müssen anfangen, bei den Kindern, das den Kindern zu erklären. Vielleicht erzählen es die ihren Eltern. Und wenn die Kinder damit aufwachsen, mit dem Wissen, dann machen sie nicht ganz so viel falsch wie wir. Also wir müssen echt jetzt anfangen, es ist 5 nach 12. Und dann habe ich also mit seiner Hilfe dieses Buch geschrieben.
Ach, jetzt sag doch, wie es heißt.
Es heißt Schaiko, Entschuldigung. Und Schaiko hat dann auch wieder eine Odyssee schwimmen müssen, der Arme. Also er sollte eigentlich bei Thienemann erscheinen. Da ging es dann irgendwie, dann ist denen nach 2 Jahren eingefallen, ach, gefällt uns so doch nicht. Dann lag er in der Schublade, der Arme. Dann hat sich ein kleiner Verlag gefunden, die gesagt haben, oh, das finden wir spitze, machen wir. Dann kam es also daraus. Dieser Verlag hat irgendwie aus, ich weiß nicht welchen Gründen, nach einem Jahr, während ich mitten auf einer Lesereise war, und alle dieses Buch kaufen wollten, hat der Verlag gesagt, oh, Auflage ist leer, nee, drucken wir nicht mehr nach. Wir sagen dazu aber auch nicht Bescheid. Das heißt, ich war also mitten in der Lesereise und die Schulen riefen mich an und sagen, wir kriegen ihr Buch nicht. Ich dachte, was? So, und dann, also ich fühlte mich schon selber wie der Hai kurz vorm Aussterben.
Oje, oje, oje.
Und dann habe ich, mein Agent hat dann natürlich gesagt, oh ja, wir lösen den Vertrag auf. Sag ich, das ist eine gute Idee, aber es hilft mir ja nichts, ich brauche dieses Buch. Und dann habe ich etwas gewagt, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Ich habe gedacht, okay, was soll ich machen? Ich brauche jetzt dieses Buch, ich habe keine Zeit, einen neuen Verlag zu finden, das macht eh keiner. Ich mache es jetzt selber. Und habe das tatsächlich selbst gemacht über Book on Demand und war ganz erstaunt, was innerhalb der letzten 10 Jahre bei Book on Demand alles passiert ist. Also was die, wie cool die das machen und wie einfach das ist. Also musste ich natürlich dieses Buch aber wieder auseinandernehmen, weil vieles durfte ich ja nicht verwenden. Weil ich auch mit 2 Heilschutzorganisationen zusammengearbeitet habe, die einen Teil davon geschrieben haben. Es ist halb Sachbuch und halb Roman. Und jetzt kommt das Buch ins Spiel. Durch viele Bekannte und Wiederbekannte und Wiederbekannte. Also habe ich dann, also mittlerweile bin ich total vernetzt in der kompletten Heilschutz-Community. Ich kenne jeden, der Rang und Namen hat. Bis vor ein paar Jahren wusste ich, okay, es gibt Haie, das war's. Jetzt kenne ich jeden, unter anderem auch den Gerhard Wegner und die Christine Gstöttner. Die Christine Gstöttner, die hat mir tatsächlich das Cover für mein Buch geliefert. Die fotografiert auch viel unter Wasser, hat 22.000 Hai-Fotos mittlerweile gemacht.
Ich muss auch sagen, die Fotos in dem Buch, die sind der Wahnsinn. Ja? Genau. Also da taucht man wirklich ein in die Welt der Haie. Und das ist ja auch eine Welt, mit der habe ich mich noch gar nicht so befasst. Und ich fand es richtig toll, mich damit mal zu beschäftigen. Also das wird bald hier auch zu haben sein. Ja?
Und die beiden haben eben mit diesem Buch was geschafft. Also die haben mir das auch geschenkt, die haben mir das geschickt, weil ich gesagt habe, Leute, ich muss diesen Sachbuchteil komplett neu machen, weil den hat damals der Verlag in Auftrag gegeben. Ich habe da keine Rechte dran. Was machen wir jetzt? Und der Gerhard war damals einer der Gründer von Shark Project. Und der hat gesagt, okay, Sue, also ich habe hier ein neues Buch gemacht, schicke ich dir. Jetzt ist es bei diesem Buch echt so, also wenn man das durch hat, ich glaube, dann weiß man alles über Haie, also alles. Alles, was irgendwie wer weiß, weil in diesem Buch sind auch noch Querverweise drin und Dings, wie heißt es, Barcodes?
Also, ne? QR-Codes.
QR-Codes, sorry. QR-Codes, da kann man sich dann noch Filme angucken und die sind dann wieder verbuchselt mit, ich weiß nicht, also ich glaube, um das Buch durchzuarbeiten und alles zu machen, was da drin ist, braucht man vermutlich ein Dreivierteljahr und ist danach kompletter High-Experte. Ich habe es übrigens auch nicht komplett durch. Das war mir zu lange Recherche.
Noch nicht. Das nächste Heilbuch kommt bestimmt und dann läuft es hoffentlich ein bisschen runder und fixer, die ganze Sache.
Macht nichts. Nee, das ist auserzählt, aber er ist jetzt gut angekommen, der Schaiko, in den Schulen. Und ich tingle jetzt rum und bin in der Schule Hai-Retter und rekrutiere neue Hai-Retter. Und finde es spitze.
In diesem Sinne würde ich sagen, hier Blind Dates mit einem Hai, probieren Sie es doch mal aus. Vielen Dank.
Oh, ich muss ein Schlusswort dazu sagen.
Bitte.
Müsst ihr euch direkt merken, Haie fressen keine Menschen. Damit fangen wir einfach mal an und dann könnt ihr euch das auch...
Schlusswort. Ja. Es wird gleich weitergehen und wir springen jetzt auf Ebene 7, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also springen nicht, wir müssen schon leider die Treppen nehmen, aber wir sehen uns dann da oben, suchen wir uns ein Plätzchen. Bis gleich. Ebene 7, wir haben es geschafft. Also langsam werde ich müde, ich bin ganz ehrlich. Aber Sie machen das super. Sie halten echt richtig gut durch. Vielen Dank, dass Sie so wach dabei sind.
Ich habe wieder die Nina Blajon hier und ich bin jetzt so gespannt, was du sagen wirst zum nächsten Buch. Wir haben jetzt einen echten Klassiker am Start, Der Idiot von Dostojewski. Und ich musste mich in meinem Studium ein bisschen mit Dostojewski auseinandersetzen, deswegen habe ich auch gleich gesehen, übersetzt von Svetlana Geier. Magst du was dazu sagen, was diese Übersetzung so besonders macht?
Die Übersetzung macht es so besonders, weil es nicht steif übersetzt ist, sondern weil sie wirklich auch diesen Witz, der drin liegt, in den Dialogen. Also ich habe das erste Mal gelesen, den Fjodor Dostojewski auch im Rahmen meines Studiums. Und damals war es so die etwas ältere, trockenere Übersetzung, ich glaube vom Aufbau Verlag damals noch. Und ich habe erst später beim Wiederlesen gemerkt, wie witzig das Buch eigentlich ist. Und wie pointiert und wie scharfzüngig. Und das bringt die Svetlana Geier in der Neuübersetzung eben richtig toll rüber. Und ich darf mal gerade reinfragen, wer hat das Buch denn schon mal gelesen? Also einige haben gleich so genickt. Und
ein paar?
Okay, ein paar kennen es ja. Fragmente, ja. Also ich finde, es ist eine sehr, es ist ein schönes Lehrstück auch über Dostojewskis Leben. Es spiegelt sich da vieles. Ich gebe Ihnen nur mal so einen kleinen Einblick, was mich damals wahnsinnig fasziniert hat. Ganz kurz abgerissen, es geht um einen, 26 ist er Jahre alt, Fürst Mischkin. Er kommt aus einem Schweizer Sanatorium, dort war er ein paar Jahre. Jetzt muss er eine Erbschaftsangelegenheit regeln und kommt so in dieses Haifischbecken der Petersburger Gesellschaft. Ist dann bei entfernten Verwandten erst einmal, lernt einen Parfen Rogoschin heißt der, kennen und kommt so richtig in diese, ja wirklich ins Haifischbecken, wenn wir schon bei Schalko waren, passt es jetzt wunderbar. Ja. Dostojewski stellt diesen Fürst Mischkin da als naiven, zart beseiteten, auch, er leidet auch unter Epilepsie, genau wie der Autor, und als wahrhaft guten Menschen. Deshalb nennen ihn auch diese Schlangen, in der Schlangengrube St. Petersburgs nennen ihn bald der Idiot, also er ist ein bisschen naiv. Er kommt nicht so recht zurecht dort und er versucht jedem zu helfen. Und diese Gesellschaft, also diese Menschen, die Dostojewski darstellt, die haben alle ihre Leidenschaften, ihre Dramen. Also es ist Wahnsinn, was da läuft, welche Liebesdramen, welche im Endeffekt auch Mord kommt am Ende vor, also dass die Menschen sich so an sich zerreiben und zerstören und zwischendrin ist er und versucht es gut zu machen und wird am Ende wieder zum Idioten, wahnsinnig geht zurück. Also es hat kein Happy End, das sage ich gleich, aber es lohnt sich trotzdem, dieses Buch zu lesen. Eine Szene hat mich wahnsinnig fasziniert, das ist, wo Fürst Mischkin drüber philosophiert und sich überlegt, wie es jemandem gehen muss, der zum Tode verurteilt wird. Und wie diese letzten Minuten vor der Erschießung für diesen Delinquenten sind, also wie die Zeit sich dehnt plötzlich, wie jede Minute, jeder Augenblick kostbar ist, wie die Schönheit der Welt diesem Delinquenten nochmal sich darlegt. Und das ist seine eigene Geschichte.
Wow.
Weil... ich bin ein bisschen außer Atem von den ganzen
Tagen. Ich auch.
Ein bisschen schnaufen, ja. Es war ja so, dass Dostojewski tatsächlich zum Tode verurteilt wurde, wegen, also man muss gucken, damals regierte Zar Nikolai I. und er war wohl etwas paranoid. 1848, überall in ganz Europa, Revolutionen, nur in Russland nicht. Kein Wunder, dass wirklich auf alles, die haben sich dann quasi diese Gruppe, in der Dostojewski war, die haben sich Briefe vorgelesen. Und es galt als aufständisch oder als Anstiftung sozusagen zum Aufruhr und er wurde mit einigen anderen zum Tode verurteilt. Er wurde zum Richtplatz gebracht, er wurde angebunden, ihm wurde die Kapuze über den Kopf gezogen und dann wurde er begnadigt. Also dann, als er mit seinem Leben schon abgeschlossen hatte, wurde er begnadigt, kam erst 4 Jahre ins Straflager nach Sibirien, wo er wirklich, und das fand ich auch faszinierend an seiner Biografie, er hat dort mit den schlimmsten Verbrechern im Straflager gelebt und hat trotzdem in jedem von ihnen so eine Tiefe und einen schönen Funken gefunden. Und diese extremen Gegensätze von Dostojewski, dass er das Schlimmste und das Beste im Menschen sieht, das spiegelt sich eben auch in diesem Roman.
Toll, ja, toll, toll in Worte gefasst und wahnsinnig faszinierend. Vielen Dank für... ja, diesen kleinen Rundumschlag fast schon. Dostojewski, das ist wirklich
sprachgewaltig, ja, und eben auch in dieser Übersetzung von Svetlana Geier, die lässt halt auch so dieses etwas Ungeschliffene, was eigentlich in Dostojewskis Werken so drin ist, was ganz viel so rausübersetzt wurde vorher, die lässt das drin. Und dadurch bekommen die Figuren auch nochmal eine ganz andere Greifbarkeit.
Ja. Eine ganz andere Tiefe. Und da sind wir eigentlich wieder bei den Sprachprofilern. Weil er gilt ja als der Schriftsteller, der zum ersten Mal so eine richtige Polyphonie der Figuren erschaffen hat. Ja. Also dass jede Figur ihre eigene Stimme hat. Von ihrem gesellschaftlichen Background, von ihrem eigenen Charakter, vom Humor, dass sich das in der Sprache spiegelt. Und das habe ich dann auch wiedergefunden bei dem Profil und dachte, ja, das ist er, genau. Er hat wahrscheinlich auch solche Listen gemacht, wie die Figuren sprechen, oder er kannte einfach so viel von den Menschen, dass er das einfach ganz intuitiv umsetzen konnte.
Ja, also ich finde, man merkt, wenn man ihn liest, dass da jemand Menschen sehr genau kennengelernt hat. Und das ist eben auch so toll daran. Vielen Dank. Es ist ein Klassiker, aber einige von Ihnen haben es ja auch noch nicht gelesen. Und vielleicht wollen die, die es schon gelesen haben, es nochmal wieder in die Hand nehmen. Empfehlung, der Idiot. Vielen Dank, Nina. Wirklich, wirklich spannend. Wir machen wieder einen fliegenden Wechsel. Die Sue hat nämlich auch einen Roman mitgebracht. Und auch dieser Roman, psychologisch hochspannend. 16 Wörter heißt er.
Eigentlich nicht psychologisch spannend.
Ich finde. Okay. Erklär uns, was es mit diesem Buch auf sich hat.
Ist ganz anders spannend eigentlich. Also mit dem Buch hat es erstmal auf sich. Es war gar nicht mein viertes Buch, das ich mir ausgesucht hatte, weil ich wollte voll plakativ, wenn ich schon so angefangen habe, den kleinen Prinzen nehmen. So, ihr habt aber gesagt, nee, zwei Kinderbücher geht nicht. Dann habe ich ganz lang überlegt, dann Tobias wollte mir immer so ein bisschen helfen, so ein bisschen, was hast du vielleicht gerade was gelesen, was dich besonders, dann habe ich gedacht, okay, was habe ich denn besonders oft zu Weihnachten verschenkt, und es war dieses Buch, weil ich die Autorin, die Nawa,
Nawa Ebrahimi,
es war sogar, glaube ich, das Jahr, wo wir zusammen in Hausach beim Leselenz waren, wo wir uns auch kennengelernt haben, war Nawa auch da und hat eine Lesung gemacht dort mit diesem Buch. Und ich gebe zu, ich hatte vorher noch nie von ihr gehört, peinlich, ich kenne ja immer keinen. Und also es geht, sie ist Iranerin, und es geht in diesem Buch eigentlich drum, mal so hinter die Kulissen zu gucken. Also wie es iranischen Frauen zu Hause eigentlich so geht. Und was ich sehr spannend fand, weshalb ich das auch oft verschenkt habe, sie hat es aufgeteilt in diese 16 Wörter. Und das sind, also ich sag mal, wenn ich jetzt heute versuche, seriös zu bleiben und keine Schimpfwörter zu benutzen, also das hier nicht so. Im Iran zu Hause bei den Muttis und den Omis, da geht es schon ordentlich zur Sache. Und Nawa hat das auch so vorgelesen und ich dachte, wow, echt, im Iran, das ist ja, also was sie da so vorliest, was da so zu Hause hinter verschlossenen Türen so passiert, worüber man da so spricht, in welcher Wortwahl. Ich war ein bisschen entsetzt und habe gedacht, ausgerechnet im Iran. Ich fand es wahnsinnig spannend, das zu lesen, weil ich dachte, wow, da kann man mal in einem anderen, also hinter die Kulissen, aber in einem anderen Land gucken, hinter verschlossene Haustüren einfach mal, was da so los ist. Es ist auch alles irgendwie anders als bei uns. Und was mich sehr bewegt hat, war, dieses Buch kam raus, bevor diese Aufstände im Iran waren. Und ich dachte, wow, also ich konnte das in meinem Kopf gar nicht alles so zusammenkriegen, weil ich dachte, Gott sei Dank ist sie jetzt hier und in Sicherheit, ehrlich. Und es war ganz irre. Und ich habe dann ein bisschen, als klar war, wir machen das hier, habe ich ein bisschen Werbung gemacht und habe meine vier Bücher halt irgendwie gepostet und habe geschrieben so, hey, guckt mal, das ist jetzt eine komische Zusammenstellung, was es damit auf sich hat, werdet ihr im Juni rausfinden. Und Nawa hat tatsächlich mir dann drauf geantwortet, oh Sue, da bin ich aber wirklich sehr gespannt. Ja, wo ist sie? Nicht hier, ne? Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, weil gerade vor dem Hintergrund, was kurz danach im Iran einfach passiert ist und immer noch passiert, ist es hochspannend, was eigentlich so hinter geschlossenen Türen passiert, was aber eigentlich gar nicht passieren darf. Denn wenn die Tür offen wäre, dann würde es echt schlimm ausgehen.
Also es ist ein Blick in eine andere Welt, die aber doch ja leider ganz real ist.
Ne? Ja.
Ich habe es selber nicht gelesen, ich möchte es jetzt unbedingt lesen, aber so wie es klingt, ist es irgendwie auch so bittersüß, weil ganz viel Schönheit auch dort ist.
Eigentlich ist es eher süß, ja. denn zum Beispiel auch diese ganze Sache mit dieser Sittenpolizei, wo wir natürlich immer wissen wollen, so hey, was machen die dann und was passiert dann, das kommt dann nur in einer relativ kurzen Sequenz eigentlich vor. Es ist da gar nicht thematisiert, sondern es ist wirklich so dieses, ja, wie derbe die Oma dann eigentlich irgendwie mal spricht, wenn die Tür zu ist. Und also alles das, was für uns bitter ist, kommt da gar nicht so vor. Man kann es aber so ein bisschen, man kann es ein bisschen rausschmecken an dieser kleinen Sequenz. Und ich glaube, wir fühlen das jetzt auch mehr einfach durch das, was dann kurz danach passiert ist. Also sie hat, glaube ich, auch den Ingeborg-Bachmann-Preis dafür bekommen. Oder hat sie den für ein anderes Buch bekommen? Ich weiß es nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Aber auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist insofern spannend. Ich habe es zweimal gelesen. Also ich habe es einmal gelesen, als ich es nach der Lesung gekauft habe, weil sie das so toll auch gemacht hat. Es war so, ich will es haben jetzt. Und dann habe ich es nochmal gelesen, nachdem dieser ganze Stress im Iran losging. Und ich muss echt sagen, ich habe das gleiche Buch innerhalb von 2 Monaten komplett anders gelesen. Mit einem ganz anderen Hintergrund. Und das ist echt spannend daran.
Ja, Bücher können einfach nochmal, also ein und dasselbe Buch kann immer wieder neue Türen öffnen. Ja, also
ja.
Das finde ich jetzt so spannend, weil eben auch ganz am Anfang mit dem Michael Jackson Buch, das hat ja auch nochmal eine neue Sicht ermöglicht auf diesen Künstler. Also Bücher, die Türen sind.
Ich glaube, irgendwie ist jedes Buch eine Tür.
Ja. Das lassen wir stehen.
Ja.
Das lassen wir stehen. Vielen Dank. Ich gehe mit so einer langen Leseliste hier heute raus. Das ist wirklich... Wann soll ich das... der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Wir haben noch eine Station vor uns. Ich kann es nicht glauben. Letzte Station. Oh mein Gott.
Das ging jetzt schnell, ne?
Ebene 8. Wir steigen ganz hoch und haben dann noch von der Nina ein Buch, auf das wir uns freuen dürfen. Bis gleich.
Ich habe dein Wasser gefunden. Guck mal.
Die letzte Station. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Lesereise fast erfolgreich abgeschlossen. Und ich hoffe, es war erhellend für Sie. Nina, du hast jetzt noch ein Buch von einer ganz beeindruckenden Künstlerin mitgebracht. Durch Mauern gehen von Marina Abramović. Den allermeisten wird ihr Name ein Begriff sein. Marina Abramović ist Performance-Künstlerin und ist ganz bekannt geworden 2010 durch ihre Performance The Artist is Present. Was ist da passiert?
Ja, da habe ich sie zum ersten Mal auch bewusst wahrgenommen durch diese Performance. Und es war in der Zeit, also 2012, 2014 habe ich so angefangen mal zu recherchieren für ein Buch, für Erwachsene. Und da sollte eine Künstlerin, also eine Frau, die Kunst studiert hatte, eine Rolle spielen. Ich habe sie erst so als Malerin angelegt, dann aber, je mehr ich mich mit Marina Abramović beschäftigt hatte, festgestellt, nee, da muss auch Performance ins Buch rein. Denn was ich ganz spannend fand, ist, dass Marina ja schon viel, viel länger unterwegs ist. Also sie ist eine der Pionierinnen der Performance-Kunst, als es noch gar nicht so als Kunstform galt. Und sie hat unglaubliche Sachen gemacht. Also da muss man wirklich mal lesen. Unter anderem eine Performance, also bei einer hat sie sich richtig in Lebensgefahr gebracht, bei mehreren mit ihrem damaligen Partner Ulay zusammen hat sie sogar das Ende ihrer langjährigen Beziehung als Performance zelebriert. Das heißt, die zwei sind 3 Monate aufeinander zugelaufen von verschiedenen Enden der chinesischen Mauer. Und als sie sich dann in der Mitte getroffen haben, das war das Ende der Beziehung. Also, sie haben das wirklich als Performance gelebt. Und auch ihr Leben war, sie hatte immer wieder im Leben ihre Manifeste geschrieben. Also es gibt viele Künstler, die haben Manifeste. Von Beuys ist ein ganz bekanntes. Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein, das stammt von ihm. Aber sie hat wirklich ein Manifest geschrieben, das möchte ich Ihnen zum Abschluss ganz kurz vorlesen. Ich habe meiner Figur dann auch ein Manifest gegeben und ich habe während des Schreibprozesses auch mal so das Experiment gemacht, ich mache mir mal ein Wochenmanifest. ich mache mal so Mini-Performances. Ich gehe mal durch die Stadt und lebe mal nach meinem Manifest. Und es waren wirklich so ganz banale Sachen. Aber es hat was, sich einfach mal aus sich herauszutreten und eine Performance draus zu machen. Und ich finde, ein bisschen erinnert das, was wir heute machen, ja auch etwas, eine kleine Buchperformance. Ja. Wir reisen, ja. Wir laufen Treppen. Also Treppenlaufen ist auch so ein bisschen wie Blättern. Es macht manchmal Mühe, aber man kommt irgendwann mal im 8. Stock an. Also ich finde, das hat viel Verwandtschaft. Und eine Sache, die mich noch sehr berührt hat bei Marina Abramović, ich habe noch einen biografischen Bezug zu ihr, weil ich auch im ehemaligen Jugoslawien geboren wurde. Sie kommt aus Serbien und sie hat auf der Biennale in Venedig eine Performance gemacht über mehrere Tage. Da schreibt sie auch herrlich darüber, wie das so hinter den Kulissen aussah. Also die Planung ist ja immer ein bisschen was anderes als die Performance nachher. Sie hatte sich tonnenweise aus den Schlachthöfen Rinderknochen aufhäufen lassen und sie saß dann den ganzen Tag da und hat das Fleisch mit der Bürste von den Knochen geschrubbt. Und sie sagt, das war so ihre Buße, weil sie sich so schämte für diesen Jugoslawienkrieg. Also sie schämte sich für ihre Landsleute, dass dieser Krieg stattgefunden hat. Und ich konnte das so nachvollziehen. Also es hat mich wahnsinnig berührt, das zu lesen, weil ich das damals eben auch miterlebt habe durch die Familiengeschichten, die da liefen, wie dieser Bruch mitten durch die Familien lief. Und da habe ich einfach so eine Verwandtschaft gespürt, wo ich dachte so, ja, hat sich noch jemand geschämt, schön. Also es war einfach gut zu lesen und nochmal so eine Bestätigung, dass man nicht alles komplett falsch sieht.
Ja. Ja, und was für eine fantastische Idee ist das denn, sich ein Wochenmanifest zu machen? Also das inspiriert mich gerade sehr, das möchte ich unbedingt auch mal ausprobieren. Und ja, also die Beschäftigung mit dieser Künstlerin, die lohnt sich und das ist wirklich eine Künstlerin, die lässt irgendwie niemanden kalt. Also einfach weil die Performances, die sie so gemacht hat, die sind so gewaltig und haben so eine Kraft. Und genau, es geht einfach ganz viel darum, dass sie mit ihrem Körper den Menschen auch begegnet.
Den Menschen begegnet, eigene Grenzen überschreitet. Also sie muss unglaublich eine unglaubliche Willenskraft haben. Also wenn man ihre frühen Performances so sieht, wo sie sich wirklich auspeitscht und also sich einem Publikum ausliefert, wo sie einfach dasteht, wirklich 3 Stunden und da liegen Gegenstände wie Messer und eine Pistole und das Publikum hat keine Grenze, es darf alles machen, niemand darf eingreifen. Und einfach mal auszuprobieren, was machen Menschen, wenn jemand ihnen komplett ausgeliefert ist und das zu erfahren und da nicht wegzurennen und zu sagen, ich brech's ab. Also es ist unglaublich. Da
Ja, und allein in der Nacherzählung merkt man schon, wie so ein Schauern durch die Gruppe geht, ja, weil es einfach Wahnsinn ist, was sie sich da teilweise vorgenommen hat. Und mich würde jetzt noch zum Abschluss interessieren, also vieles aus ihrem Werk baut darauf auf, dass sie als Performance-Künstlerin den Leuten begegnet, in persona. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Also hat sich irgendwie durch dieses Medium hindurch gewurstelt. Und kommt sie an?
Sie kommt absolut an. Vor allem man versteht auch, was hinter den Performances steht und wie viel Neugier auf die Menschen, also da erinnert sie mich wiederum an Dostojewski, eben das Schlimmste im Menschen zu sehen, aber auch das Beste. Und auch diese Begegnung, sich dem auch hinzugeben. Also dieses The Artist is Present, sie saß 3 Monate lang, 8 Stunden am Stück und hat im 15-Minuten-Takt Menschen in die Augen geschaut. Man kann es mal ausprobieren, jemandem 4 Minuten in die Augen zu schauen, da fällt man fast vom Stuhl oder es ist wirklich ganz irre. Und sie hat wirklich sich dem ausgeliefert, hat mitgeweint, wenn sie Schmerz gesehen hat, hat mitgespürt, hat, war da, war wirklich präsent für die Leute. Und das spürt man in ihren Performances auch, selbst wenn man nur drüber liest.
Dann würde ich sagen, du hast es schon angekündigt, es gibt jetzt noch eine Mini-Lesung ganz zum Schluss aus dem Buch von Marina Abramović.
Das Lebensmanifest einer Künstlerin Marina Abramović. Verhalten eines Künstlers. Ein Künstler sollte weder sich selbst noch andere belügen. Ein Künstler sollte nicht die Ideen eines anderen stehlen. Ein Künstler sollte keine Kompromisse eingehen, weder persönlich noch hinsichtlich des Kunstmarkts. Ein Künstler sollte niemanden töten. Wichtig. Ein Künstler sollte sich nicht zum Idol machen. Ein Künstler sollte sich niemals in einen Künstler verlieben. Verhältnis eines Künstlers zur Stille. Ein Künstler muss die Stille verstehen. Ein Künstler muss in seinem Werk Raum für die Stille schaffen. Die Stille ist wie eine Insel inmitten eines aufgewühlten Meeres. Und dann noch, Verhältnis eines Künstlers zur Einsamkeit. Ein Künstler muss sich Zeit nehmen und lange Phasen der Einsamkeit auf sich nehmen. Einsamkeit ist extrem wichtig. Weit weg von zu Hause, weit weg vom Atelier, weit weg von der Familie, weit weg von Freunden. Ein Künstler sollte sich lange an Wasserfällen aufhalten. Ein Künstler sollte sich lange an Vulkanen aufhalten, die ausbrechen. Ein Künstler sollte lange schnell fließende Flüsse betrachten. Ein Künstler sollte lange den Horizont betrachten. Die Stelle, an der Himmel und Meer sich treffen. Ein Künstler sollte lange die Sterne des Nachthimmels betrachten.
Und damit beschließen wir diese Lesereise. Sue, komm doch bitte auch noch mal zu uns nach vorne. Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns mitgenommen habt in eure Entdeckungen zwischen den Seiten hier in den Regalen der Bibliothek. Wir können jetzt zurückblicken, wirklich. Wir haben uns das alles erlaufen, das ist der Wahnsinn. Ihr zwei, sagt doch noch einmal kurz, wenn man jetzt noch mehr von euch lesen möchte, erfahren möchte, wo findet man Infos zu euch und welches Buch möchtet ihr den Leuten noch ans Herz legen von euren eigenen?
Das wollte ich gerade zu dir sagen. Also mich findet ihr einfach in der Kinderbuchabteilung hier, glaube ich, hoffe ich, hallo. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ansonsten auf meiner Homepage. Also ich würde einfach, hat es euch Spaß gemacht? Haben wir die richtigen Bücher ausgesucht? Das wollte ich jetzt, also ist mir viel wichtiger, oder? Und vielen Dank, mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht. Machen wir es nochmal? Ja?
Also das wird nicht die letzte Lesereise gewesen sein, ganz sicher nicht.
Finde ich super. Also mit dir macht es so viel Spaß und mit dir, mit euch, finde ich es spitze. Also ihr findet mich in der Kinderbuchabteilung oder ich weiß nicht, was wolltest du denn jetzt wissen? Im Internet. Internet, meinen Namen eingeben, kommt viel zu viel Information.
Ja. Ja, mich findet man auch im Internet. Und auch hier unten bei der Belletristik, da gibt es ein Buch, das Wörterbuch des Windes. Und da kommt die Künstlerin vor, die sich ein Manifest schreibt. Also wenn ihr da eintauchen wollt, da habt ihr Marina Abramović Leid in einer schönen isländischen Umgebung mit dem Weg des Windes, der Veränderung, den sie geht, kann man lesen.
Toll. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Und danke Ihnen fürs Durchhalten, dabei sein. Man merkt ja, wenn Leute so zugewandt sind und zugewandt zuhören, und das haben sie heute gemacht, und das ist natürlich auch für die beiden Autorinnen ein riesiges Geschenk. Also ja, Dankeschön, Dank. Kommen Sie gut nach Hause und bis hoffentlich bald wieder mal.
Und danke dir. Und danke dir. Wunderbar.
Ja, total.